DW Menschen und Märkte.
IFO-Institut überrascht mit positiver Konjunkturprognose und Ärger bei Airbus. Droht dem Riesenflieger A380 das Aus? Das und mehr heute bei uns im Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Klaus Ulrich. Niedriger Ölpreis und schwacher Euro werden 2015 als Treiber für die deutsche Wirtschaft ausgemacht. Das IFO-Institut rechnet mit einem größeren Wachstum als bislang angenommen. Die Forscher um IFO-Chef Hans-Werner Sinn erhöhten heute ihre Prognose fürs kommende Jahr von zuletzt 1,2 auf 1,5%. Sorgen bereiten den Ökonomen aber fehlende Investitionen.
Überraschend positiv sieht das Münchner IFO-Institut die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, trotz bekannter Belastungen wie der Ukraine-Krise. Doch dem stehen zwei Effekte entgegen, die sich zuletzt immer stärker für die Wirtschaft ausgewirkt haben. Zum einen der niedrige Eurokurs, der viele Exporte billiger macht, zum anderen der gesunkene Ölpreis. IFO-Chefvolkswirt Timo Wollmershäuser.
Der Ölpreisrückgang, den wir in den letzten Monaten beobachtet haben, der ist beträchtlich und der wird einen Einfluss auf die deutsche Konjunktur haben. Der wird die Kaufkraft beflügeln in Deutschland und er wird die negativen Folgen des Mindestlohns, die wir im nächsten Jahr bekommen werden, wahrscheinlich überkompensieren.
Während sich der gesunkene Ölpreis in Deutschland vor allem in den Portemonnaies der Verbraucher auswirkt, das Geld, das man nicht an der Tankstelle ausgibt, bleibt für andere Dinge des Lebens, profitieren gerade in den Schwellenländern energieintensive Branchen. Doch auch das hat eine mittelbare Wirkung auf die deutsche Wirtschaft, die mit der Weltwirtschaft ja eng verflochten ist. Als größten Risikofaktor für die Konjunktur sieht IFO-Forscher Wollmershäuser weiterhin die Entwicklung der Eurozone. Sowohl für Italien als auch für Frankreich sind die Prognosen sehr zurückhaltend. Dort würden jede Menge Reformen anstehen, die aber offenbar schwierig umzusetzen seien.
Hans-Joachim Viehweger war das. Airbus verschreckt die Anleger. Die Aktien des Konzerns stehen weiter unter massivem Druck, nachdem die Spitze des europäischen Flugzeugbauers selbst das Ende des weltgrößten Passagierflugzeugs A380 ins Gespräch gebracht hatte. Dabei ist das längst nicht die einzige Baustelle beim Boeing-Konkurrenten. Brigitte Scholtes.
Es sind mehrere schlechte Nachrichten, die Airbus-Chef Tom Enders gestern auf dem Investorentag in London verkündet hat. Die erste schlechte Nachricht: 2016 werden die Erträge von Airbus nicht steigen, wie bisher erwartet. Und das liegt vor allem an der neuen Version des A330, der erst 2017 fertiggestellt werden wird. Deshalb muss Airbus 2016 die Fertigung des alten Modells herunterfahren und das drückt auf den Gewinn. Die Fluggesellschaften möchten ohnehin lieber auf das neue Modell warten. Den Grund erläutert Stefan Schöppner, Analyst der Commerzbank.
Die alten Triebwerke brauchen deutlich mehr Sprit als die neuen Triebwerke und es zeigt jetzt deutlich, dass trotz des niedrigen Ölpreises die Airlines auf Spritverbrauch Wert legen und nicht davon ausgehen, dass die Ölpreise nachhaltig auf so einem niedrigen Niveau bleiben.
Die zweite schlechte Nachricht: die Produktion des A380 könnte vor dem Ausstehen. Denn seit 2007 hat Airbus erst Aufträge für 318 Großraumflugzeuge erhalten. Das ist nur ein Viertel des Bedarfs, den der Hersteller eigentlich erwartet hatte. Die Fluggesellschaft Emirates, die insgesamt allein 140 A380 geordert hatte, fordert nun aber eine Modernisierung. Und dazu scheint Airbus noch nicht bereit, meint Analyst Schöppner.
Airbus würde gerne den alten oder den bestehenden 380 weiterverkaufen, um sich neue Entwicklungskosten zu sparen. Die Kunden wiederum hätten den 380 gerne mit den moderneren Triebwerken. Da laufen im Hintergrund meines Erachtens erheblich intensive Gespräche, wie es denn weitergehen soll. Und das ist ein bisschen Politik, was da jetzt kommt.
Im kommenden Jahr aber will Airbus mit dem A380 endlich einmal Gewinne schreiben. Es sind im Wesentlichen die Golffluggesellschaften, die das Großraumflugzeug nachfragen. Viele andere setzen auf etwas kleinere Flugzeugtypen, die etwas flexibler und auf mehr Strecken eingesetzt werden können. Wie die Kunden vom Golf Airbus unter Druck setzen, zeigt sich aber an Katar. Das Emirat hatte gestern kurzfristig die für Samstag geplante Übergabe des ersten A350 verschoben. Dabei war Airbus-Chef Tom Enders zu Beginn des Jahres noch so optimistisch gewesen, man sei im Zeitplan, den ersten Langstreckenjet dieses Typs vor dem Jahresende zu übergeben.
We are, believe it or not, still on track to deliver the first aircraft towards the end of the year.
Das Flugzeug sei fertig und stehe auf dem Vorfeld, hatte Enders gestern noch gesagt. Katar bemängelt offenbar die Kabinenausstattung, vielleicht auch aus taktischen Gründen, um den Vertrag nachbessern zu können.
Brigitte Scholtes über die Turbulenzen bei Airbus. Zur Adventszeit sind die Einkaufsmeilen weihnachtlich geschmückt und festlich beleuchtet. Der Handel strengt sich an, es geht schließlich ums Weihnachtsgeschäft und um sehr viel Geld. Wie wichtig sind diese letzten Wochen des Jahres? Dieter Reg hat sich umgehört.
Frankfurt in der Vorweihnachtszeit. Auf der Zeil herrscht Hochbetrieb. Die Einkaufsstraße ist eine der umsatzstärksten in Deutschland. Die Menschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke.
Für Enkelkinder und für Kinder und Enkelkinder. Und heute treffen wir uns mit unserem Sohn und machen doch die restlichen Einkäufe hier, ne? Ja, die Mädchen, die wollen natürlich immer Modelsachen haben, ist ja so, ne?
Kleidung.
Und die Jungs natürlich hier so sportlich jetzt.
Die Kinder kriegen Geld, die Kleine.
Die Enkelkinder kriegen Geld.
Weil sie wollen ja selber was kaufen.
Nicht nur die Enkelkinder bekommen Geld. Bargeld und Gutscheine belaufen sich nach Erkenntnissen des Marktforschungsinstituts GfK bei den Weihnachtsgeschenken auf insgesamt 3,4 Milliarden Euro. Das ist ein Viertel des gesamten Weihnachtsumsatzes. Der Konsum vor und zu den Festtagen hat für Joachim Schallmeier von der Dicker Bank Auswirkungen auf das gesamte vierte Quartal.
Natürlich ist es für viele Unternehmen eins der umsatzstärksten Quartale und damit auch eins der wichtigsten im Gesamtjahr.
Für große börsennotierte Unternehmen hat das Weihnachtsgeschäft nach Einschätzung des Dekaökonomen neben der großen wirtschaftlichen Bedeutung zunehmend eine weitere Funktion.
Heutzutage liegen halt unter dem Weihnachtsbaum viele Artikel aus der Konsumelektronikindustrie und teilweise sind es dann Unternehmen, die großen Handyhersteller, ob das dann eine Apple, eine HTC, eine Samsung und so weiter ist. Also kann man eigentlich alle nennen. Da wird entschieden, wo geht der Konsumtrend hin, wer hat da das beste Produkt und wer kann sich da durchsetzen.
Doch bevor sich ein Produkt durchsetzen kann, muss es zunächst einmal den Weg zum Käufer finden. Und der führt über den Einzelhandel. Einmal über den traditionellen, immer mehr aber auch über den im Internet.
Es wird halt immer mehr online geshoppt und von daher spielt natürlich das Online-Shopping und die Unternehmen, die da unterwegs sind, die Amazons und so weiter, natürlich auch eine viel größere Rolle.
Und das zahlt sich wiederum für die großen börsennotierten Logistikunternehmen aus. Für FedExpress, UPS, die Deutsche Post und andere ist die Weihnachtszeit ein Geschenk im doppelten Sinn. Sie liefern all die Päckchen und Pakete aus und verdienen kräftig an diesen Lieferungen. Darüber freut sich die Börse insgesamt. Der Dezember ist einer der besten Börsenmonate überhaupt. Das belegt die Statistik. Nur zweimal seit 1990 gab es im Dezember Verluste. Joachim Schallmeier von der Dicker Bank ergänzt.
Besonders stark ausgeprägt ist die Performance jetzt für den DAX-Index zwischen dem 20. Dezember und 3. Januar. Da hat man in der Regel in den 3 Wochen 3% Kursplus.
Wie sich der starke Börsenauftritt im Dezember erklärt, dafür gibt es Anhaltspunkte, eine stichhaltige Erklärung gibt es jedoch nicht. Verlassen sollte man sich beim Aktienkauf auf den Erfahrungswert deshalb nicht. Denn sonst könnten all die schönen Weihnachtspäckchen und das viele geschenkte Bargeld auch ganz schnell wieder weg sein.
Vorsicht beim Aktienkauf in der Weihnachtszeit. Dieter Reg war das. In unserer Serie Das braune Gold, Kakao hat nicht nur Schokoladenseiten, kommen wir heute zum vierten Teil. Kakaobauern auf der Schulbank mit deutschem Geld zum Agrarprofi werden? Kakao wird in Ghana und an der Elfenbeinküste auch von Kleinbauern angebaut. Familienbetriebe sind das, sie haben oft Plantagen von nur wenigen Hektar Land. Viele von ihnen haben die Betriebe von ihren Eltern übernommen und die Art, diese Plantagen zu bewirtschaften, auch. Im Dorf Kwanfifi in Ghana sitzen die Kakaobauern jetzt auf der Schulbank. Sie sollen und wollen lernen, wie sie effektiver arbeiten können. Das Projekt wird mit deutscher Entwicklungshilfe finanziert.
Das Dorf Kwan Fifi, morgen um 9 Uhr. Aus der Schule schallen laute Rufe. Die Lehrerin Mercy Ellen Say schwört ihre Klasse ein.
Money out!
Money!
Mercy ruft, Geld raus. Die Schüler rufen, Geld rein.
Kakao!
Mercy ruft, Kakao. Die Schüler rufen, Ghana. Das passende Wort zu Kakao ist Ghana, denn Kakao gehört zu Ghana und zum Dorf Kwan Fifi. Hier sitzen Erwachsene vor der Lehrerin Mercy, Kakaobauern. Sie wollen sich weiterbilden, 5 Vormittage lang. Ebenezer Osei sitzt auch auf der Schulbank, also dort, wo normalerweise seine 3 Kinder Platz nehmen würden. Osei hat hier Grundzüge von Buchhaltung gelernt, wie er seine Kakaobäume beschneiden muss. Die Lehrer haben ihm gezeigt, wie er effizient düngt, wie er die geernteten Kakaobohnen am besten fermentiert und wie er sie am gründlichsten trocknet. Jetzt führt Ebenezer Osei mich zu seiner kleinen Plantage und erklärt, warum diese Weiterbildung für ihn so wichtig war. Ich weiß jetzt, wie ich meine Ausgaben im Blick behalte. Ich schreibe alles in mein Buch, jeden Cent. Ich schreibe auch auf, wie viel Kakaobohnen ich geerntet habe. Dann kann ich später sehen, ob ich Gewinn gemacht habe oder nicht. Dann ist Ebenezer Osei zur Bank gegangen. Er hat ein Konto eröffnet, zum ersten Mal in seinem Leben. Wenn dann sein Kakao geerntet, fermentiert, getrocknet und schließlich auch verkauft ist, dann kommt das Geld auf die Bank. Damit später im Jahr noch etwas für Dünger oder neue Kakaobäume da ist, sagt Osei. Damit nicht alles Geld einfach so im Alltag ausgegeben wird. Osei ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat 3 Kinder, für die er Schulgeld braucht. Stolz zeigt er seine Kakaofrüchte. Routiniert hackt Ebenezer Osei die längliche gelbe Frucht mit der Machete auf. Innen liegen die Kakaokerne, weiß und feucht. Denn erst nach dem Fermentieren und Trocknen sehen sie ansatzweise dem ähnlich, was wir als Kakao kennen. Osei sagt, er hat sein neues Wissen praktisch angewandt. Und er hofft, dass sich das auszahlt. Bessere Erträge pro Hektar, besseres Einkommen, zusätzliches Geld zum Investieren und für die Schule seines ältesten Sohnes. Annemarie Mattes von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GITS, ist sich sicher, diese Kurse lohnen sich für die Bauern. Sie organisiert diese Weiterbildungen gemeinsam mit der Kakaobehörde Ghanas.
Das sind über 80.000 Bauern, die Schulungen erhalten haben zu unternehmerischem Handeln und Entscheidungen und Investitionen. Und da kann man aufgrund von Evaluierungen sagen, dass sich ihre Situation verbessert hat. Sie haben mehr Einkommen erzielt, da entsteht dann schon ein Mehrwert.
Ebenezer Osei schickt seine Kinder zur Schule, obwohl das teuer ist. Mit dem Kakao- und Nahrungsmittelanbau verdient er gerade genug, um sich das leisten zu können. Am Ende allerdings könnte das einen ganz kruden Effekt haben, der immer häufiger in Ghana auftritt. Die gut ausgebildeten Kinder wollen nicht mehr Kakaobauern werden. Ebenezer Osei hat seinen ältesten Sohn schon mal gefragt, was willst du werden? Die Antwort bisher, Soldat.
Kakaobauern auf der Schulbank, Jens Borchers berichtete aus Ghana. Morgen geht's an dieser Stelle darum, wie Regierungen, Konzerne und Behörden den Kakaosektor führen. Und das war's auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.